Das größte Missverständnis war immer das, dass man sagt, Leute sind dick, weil sie willensschwach sind und einfach viel zu viel essen und ihnen das eigentlich letztendlich auch egal wäre. Und es ging tatsächlich auch immer eine soziale Stigmatisierung damit einher. Das hat sich Gott sei Dank geändert. Wir wissen mittlerweile schon länger und jetzt ist auch in den Guidelines verankert, wir wissen, dass es eine chronische Erkrankung ist. Und das war einer der größten Irrtümer, die wir jetzt korrigieren dadurch, dass wir, da wir verstehen, dass es eine chronische Erkrankung ist, uns mittlerweile Gedanken darüber machen und machen müssen, wie wir sie denn auch chronisch behandeln können. Hi zusammen, hier ist Felix. Wunderbar Together Podcast, heute mit einer Spezialausgabe von der South by Southwest Konferenz in Austin, dem größten Innovationsfestival der Welt. Und ich lache schon, weil diese Ausgabe des Podcasts hätte eigentlich live vor Publikum stattfinden sollen, aber ihr wisst das, manchmal laufen die Dinge ein bisschen anders. Und deswegen, und ihr hört das vielleicht auch an meiner Stimme, sitze ich jetzt am nächsten Morgen nach dem Live-Podcast, der gestern Abend vor Publikum stattfand, mit unserem Podcast-Gast beim Frühstück. Steffen Sebastian Bolz, unser Gast heute, Arzt, Medizinprofessor und Unternehmer. Und wir sprechen über Ernährung, über Weight Loss und über viele, viele Dinge, die ich noch nie wusste, die in unserem Körper ablaufen und die Zukunft unserer Ernährung und unserer Gesundheit verändern werden. Steffen, guten Morgen.
Guten Morgen, Felix. Zum Zweiten.
Zum Zweiten. Weißt du, an was mich unsere Episode gestern erinnert hat? Ich versuche das abzukürzen. Also ich bin gestern hinter die Bühne nach unserem Live-Podcast, der total Spaß gemacht hat hier im German House in Austin, und habe diese SD-Karte aus dem Aufnahmegerät geholt, das die Techniker dort stehen hatten, und habe die in meinen Computer und habe die Aufnahme angehört, und das hörte sich so an, als hätte jemand so ein Diktiergerät in der hintersten Ecke des Raumes liegen lassen. Und es war irgendwie aufgenommen. Ich dachte, was ist denn da passiert? Stellte sich raus, mehrere Mikrofone waren im Einsatz. Wir hatten die Audience im Raum hören konnten, und die anderen waren die den Rekorder angesteuert haben. Aber schwamm drüber. Ich habe mich dann erinnert, als ich das erste Mal in meinem Leben in Kanada war als Journalist, ausgerechnet in Kanada, wo du lebst, und eine Ärztin interviewt habe, fürs Fernsehen damals, war ich im Kinderkrankenhaus oder im Unikrankenhaus von Toronto in der Frühchenstation, weil dort eine neue Technologie eingeführt wurde, um Frühchen besser zu überwachen, zu monitoren, zu wissen, prädiktiv sozusagen, wie es denen geht, ob es denen vielleicht schlechter geht in wenigen Stunden. Und die Ärztin, die sich das ausgedacht hatte, sehr beeindruckende Frau, hatte selbst ein Kind verloren, ein Frühchen. Und wir haben sie interviewt fürs Fernsehen. Es war ein sehr emotionales Interview, eine Stunde lang. Und sehr persönlich und sehr beeindruckend. Und am Ende des Interviews schaue ich meinen Kameramann an und er sagt, super. Und dann öffnet er das Fach von seiner Kamera, wo diese SD-Karte drin ist, die das aufzeichnet. Und dann sagt er, oh, es war leer. Und genau wie du, diese höfliche Kanadierin, hat sie am nächsten Tag nochmal mit uns verabredet. So daran hat mich das erinnert.
So sind wir. Das ist dann nett, dass du das so sagst. Ich kann dir nur raten, beim nächsten Kanadier und Kanadierin alles genauestens zu überprüfen. Da scheint es ein Muster zu geben.
Ich freue mich so, dass du da bist, Steffen. Und du lebst zwischen Toronto und München. Du hast deine Familie inzwischen wieder in Bayern geparkt. Ja. Aber du bist seit knapp 20 Jahren schon in Kanada. Deswegen ist auch meine erste Frage, wie ist denn so die Lage da? Also ich habe jetzt hier auf der South Bay ein paar Kanadierinnen und Kanadier getroffen. Die haben gesagt, ja, da ist schon auch viel Nervosität gerade. Wie erlebst du das dann ganz persönlich in deinem Umfeld, Unternehmen, Uni? Wie ist die Stimmung bei unseren Freunden im Norden?
Also ich muss tatsächlich sagen, dass die Stimmung so eine Bandbreite hat zwischen erstaunlich gelassen. Denn die ökonomische Bedrohung ist ja unzweifelhaft da. Die USA ist der größte Handelspartner von Kanada und hätte natürlich die Möglichkeiten, den ganz großen Hebel anzusetzen. Und was immer weiter sich durchsetzt, sind wirklich clevere und aber auch sehr, sehr starke Reaktionen. Ja, mir hat mein Freund über die Norddeutschen eine WhatsApp-Nachricht geschickt und hat gesagt, Norddeutsche aus der Ruhe zu bringen dauert lang, aber wenn man es dann schafft, dann liefern sie auch. Und das ist so ähnlich mit den Kanadiern. Das ist mir dazu eingefallen, denn das passiert gerade. Also Es gab von Premierminister Trudeau, vom Justin Trudeau, eine sehr klare Ansage, eine wirklich extrem gute Rede, die es sich wirklich lohnt anzuschauen. Er hat wirklich genau das gesagt, was eigentlich alle westlichen Staatenlenker sagen sollten, um auch ihre Werte gegenüber Trump nicht nur zu vertreten, sondern auch zu verteidigen. Der Premierminister von Ontario, der größten Provinz und dem wirtschaftlichen Herz von Kanada, hat zunächst mal das Starlink-Abkommen gekündigt mit der Firma von Elon Musk, hat außerdem, genau wie andere Provinzen, angeordnet, dass aus den staatlich geführten LCBOs, also Liquor Control Board of Ontario, dort kann man den Alkohol kaufen, die amerikanischen Waren entfernt werden. Und hat bereits angekündigt, dass er die Elektrizität, die aus Kanada in nördlichen Bundesstaaten der USA geliefert wird, um bis zu 25% verteuern wird. Das ist natürlich alles sehr schmerzhaft und das ist ganz garantiert etwas, mit dem die Trump-Administration so nicht gerechnet hat. Mhm. Es wird spannend zu sehen, wie das läuft. Heute stand im Spiegel bereits die erste Meldung, dass die Whisky Distilleries hier in beziehungsweise Bourbon Distilleries hier in den USA sich sofort hörbar gemacht haben und gesagt haben, das ist ja eigentlich viel, was die Kanadier jetzt machen, viel schlimmer als irgendwelche Zölle. Denn da geht es nicht nur um eine Verminderung des Absatzes und eine Verteuerung, sondern die Waren sind aus dem Regal. Das ist eine sehr starke Reaktion.
Machen wir auch ein bisschen Sorgen um den guten Ahornsirup, den wir sehr gerne von euch bekommen.
Wir werden sehen. Die Kanadier haben überhaupt kein Interesse daran, ihre Waren nicht in die USA zu liefern. Ja. Aber sie sind im Moment sehr selektiv, was amerikanische Waren angeht. Das ist tatsächlich so. Das sehe ich auch im Freundes- und Kollegenkreis, dass darüber diskutiert wird, was denn nun eigentlich amerikanisch wäre oder nicht. Auch das hat der Spiegel aufgegriffen heute. Es gibt ja ein Getränk. Es ist ein Ginger-Getränk. Das heißt Canada Dry. Das ist aber keineswegs kanadisch. Also das wird zum Beispiel erzählt. Ja, genau. War ich nicht auf Canada Dry aus, das ist auch amerikanisch. Also solche Gespräche gibt es. Wow. Halb ironisch, aber das hat Konsequenzen. Also es gibt durchaus eine Bewegung.
Hier bei der South by Southwest Conference in Austin, mitten in Texas, in einem gallischen, liberalen Teil von Texas, hat sich das auch ausgewirkt, das Canada House. Also Kanada hätte hier eigentlich so ein eigenes Haus gehabt mit Programm, mit Musik und so weiter, wurde auch abgesagt bei der Veranstaltung. Also es ging ziemlich fix und ziemlich heftig. Und warum lebst du und arbeitest du eigentlich in Kanada und nicht in USA, wie die meisten unserer Gäste?
Das geht schon sehr, sehr lange zurück. Also erstens, ich habe ja Teile meines Studiums, genau genommen, die beiden letzten Jahre in den USA und in Kanada studiert. Ich habe schon damals, als ich in den USA gearbeitet habe, dieses Angebot bekommen, in Kanada auch in den USA, namentlich Los Angeles, eine Residency zu machen.
Okay.
Ich habe mich damit sondern sehr stark auseinandergesetzt, habe mir das sehr genau überlegt und schon damals, und das ist schon sehr lange her, beschlossen, dass ich in den USA nicht leben möchte. Das hat mit dem Lebensstil zu tun, das hat mit der Idee zu tun, die ich schon damals hatte, eine Familie zu gründen, und ich konnte mir nicht vorstellen, in diesem Land Kinder aufwachsen zu sehen. Und dann bin ich halt nach Kanada gegangen, bin da mit Leuten zusammengetroffen, von denen einige dann auch meine Mentoren wurden, die mich dann auch nach Kanada letztendlich geholt haben durch ein gezieltes Recruitment. Und ja, Kanada, kann ich nur sagen, ist tatsächlich uns Europäern so ähnlich, dass man sich nicht fürchten muss und dass man sich sehr gut zurechtfindet, aber es ist trotzdem unterschiedlich genug, um interessant zu bleiben. Und dieser Mix macht Spaß. Und wenn man sich erstmal dort zurechtgefunden hat, was natürlich immer auch eine Anlaufzeit braucht. Wir sind mitten im Winter, im Februar 2006 nach Kanada gegangen. Und ich bin am 1. Februar gegangen. Meine Frau ist mit unserer 4 Monate alten Tochter am 18. Februar nachgekommen und hat sich wahrscheinlich auch gewundert, was ich mir dabei eigentlich vorgestellt hatte. Weil das war relativ kalt. Also es waren minus 25 Grad. Und das war schon eine interessante Zeit. Aber ich glaube, wir haben das sehr, sehr gut gemeistert. Unsere Kinder sind dort aufgewachsen bis zum 8. Lebensjahr und zum 6. und 8. Lebensjahr und haben davon, glaube ich, sehr, sehr profitiert. Und wir sind immer mit Kanada, natürlich nicht nur, weil ich pendel, sondern sehr stark verbunden, auch durch Freunde und einfach, weil wir das ist Teil unseres Lebens.
Du pendelst nach Toronto?
Ja.
Und du hast mir gestern einen sehr, sehr lustigen, sehr, sehr lustigen Vergleich erzählt zwischen Toronto und New York. Wie ging der nochmal?
Ja, muss ich mich mit fremden Federn schmücken, aber schönen Federn von Peter Ustinov, der ja als Schauspieler sehr bekannt war, unter anderem als Nero sein Unwesen getrieben hat. Der hat mal diesen wunderschönen Satz gesagt, und der war ja Kosmopolit, der kannte sich in der Welt ja schon damals sehr gut aus, und der hat mal gesagt, Toronto ist wie New York unter Schweizer Verwaltung. Und ich erzähle das immer, jeder, der mich über Toronto irgendetwas fragt, dem sage ich, dem erzähle ich immer dieses Zitat, weil man kann es nicht treffender sagen.
Ja, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, wie dieser Kosmos New York, in dem ich lebe, wenn der von Schweizern verwaltet würde. Also das ist wirklich eine krasse Vorstellung. Aber es ist, was du damit wahrscheinlich, oder was Peter Ustinov damit ausdrücken möchte, ist, bei euch geht es so eine Ecke geordneter zu.
Es ist wesentlich geordneter.
Auch weniger korrupt.
Es ist
weniger chaotisch.
Es ist sehr europäisch. Es ist tatsächlich sehr europäisch. Es ist sehr sicher. Also wir lassen, auch wenn wir waren letztes Jahr wieder in Toronto, unsere Kinder, die ja mittlerweile junge Erwachsene sind, natürlich aber alleine in der Stadt umherstreifen. Erstens, weil sie sie kennen und zweitens, weil es überhaupt gar keine Sicherheitsprobleme gibt. Das wäre in US-Städten anders. Und das ist auch, führt auf deine erste Frage eigentlich wieder zurück, dass es da tatsächlich deutliche Unterschiede gibt.
Also in New York fühle ich mich auch sehr sicher, aber ich verstehe, was du meinst. Das ist natürlich grundsätzlich einfach ein anderes Leben, das ihr da führt. Und du hast zwei Unternehmen mitgegründet. Du bist Co-Founder bei Afaya Pharma AG und Founder and Chief Scientific and Medical Officer at Kanat Pharma AG. Das erste ist, glaube ich, ein griechisches Wort. Ist das zweite?
Das erste ist ein griechisches Wort. Das ist eine Insel in der Ägäis. Okay. Beziehungsweise eine Gottheit, eine Göttin, die Göttin der Dämmerung, die auf nur einer Insel dort angebetet wird. Und als wir einen Namen suchten für diese Firma und natürlich irgendwie einen griechischen Namen irgendwie toll fanden, ist mein Co-Founder gerade auf einer Fähre dort längs gefahren und hat gesagt, wie wäre es eigentlich mit Afaya? So ist das gekommen. Ist relativ unspektakulär, cool. Aber eigentlich
die ganz Göttin witzig. Der Dämmerung. Wow. Und Kanat Pharma, das klingt irgendwie fast, das ist mit einem Q geschrieben. Ja. Ist das irgendwie indigene kanadische Wortstamm?
Oder nein, ist tatsächlich arabisch und persisch. Und heißt eigentlich auch Khanat. Ein Khanat sind uralte Bewässerungssysteme im vorderen Orient, wo auf den Bergen Wasser gesammelt wurde, was dann in die Dörfer geleitet wurde und auf dem Weg in die Dörfer durch in den Fels gehauene Kanäle auch Luft gekühlt hat, die dann auch sozusagen wieder in die Häuser gebracht wurde. Also ein geniales technisches System, mehrere tausend Jahre alt. Und wir sind eigentlich auf diesen Namen gekommen, weil es genau denselben Prinzipien folgt wie die Mikrozirkulation, also die kleinsten Blutgefäße im Körper, die Gewebe letztendlich mit Sauerstoff versorgen. Und da dachten wir, das wäre eine ganz gute Analogie und deswegen haben wir es so genannt.
Krass. Also nicht ganz leicht auszusprechen, aber sehr, sehr coole Namen. Und es sind beide AGs. Über den Aktienmarkt können wir vielleicht mal sprechen. Das ist gerade auch ganz spannend. Aber ich möchte ja mit dir eigentlich darüber sprechen, woran du forschst. Und ein Thema, wo ich von dir in der Vorbereitung sehr, sehr viel gelernt habe, ist das Thema Obesity, Übergewicht, Weight Loss. Magst du mir mal sagen, was ist unser größtes Missverständnis, wenn es um Übergewicht geht?
Also gibt es ja einige, aber ich glaube, das allergrößte Missverständnis, mit dem aber jetzt auch gründlich aufgeräumt wurde, Gott sei Dank durch die neuen Guidelines vom Januar dieses Jahres, die die FDA veröffentlicht hat und denen sich eigentlich alle anschließen. Das größte Missverständnis war immer das, dass man sagt, Leute sind dick, weil sie willensschwach sind und einfach viel zu viel essen und ihnen das eigentlich letztendlich auch nicht egal wäre. Und es ging tatsächlich auch immer eine soziale Stigmatisierung damit einher. Das hat sich Gott sei Dank geändert. Wir wissen mittlerweile schon länger und jetzt ist auch in den Guidelines verankert. Wir wissen, dass es eine chronische Erkrankung ist. Und das war einer der größten Irrtümer, die wir jetzt korrigieren dadurch, dass wir, da wir verstehen, dass es eine chronische Erkrankung ist, uns mittlerweile Gedanken darüber machen und machen müssen, wie wir sie dann auch chronisch behandeln können. Und das ist eigentlich genau das Gebiet, an dem auch die Afaya arbeitet oder dem die Afaya arbeitet. Und naja, mal sehen, wie weit es geht. Wir wissen ja durch die, ich glaube, jeder hat es mittlerweile gehört, die sogenannten Abnehmenspritzen, die mal Wegovy, mal Ozempic heißen, das ist aber genau derselbe Wirkstoff, der eigentlich entwickelt wurde, um Diabetes zu behandeln und 2004 auch genau für diese Indikation zugelassen wurde. Dann hat man während der ganzen klinischen Studien gemerkt, dass die Patienten auch abnehmen. Das war also wirklich serendipitously, also zufällig. Und
bisschen wie bei Viagra auch, ne?
Das ist auch genau dieselbe Geschichte zum Beispiel wie beim Viagra, das ja als Bluthochdruckmittel entwickelt wurde und dann nicht funktioniert hat. Schlichtweg deshalb, weil das Enzym, an dem der Wirkstoff ansetzt, bei Ratten sehr gut exprimiert ist, an dem man das erforscht hatte, aber im Menschen eben nicht, jedenfalls nicht in Blutgefäßen und nur in einigen Blutgefäßen und zwar an der richtigen Stelle. Und da hat man während der Trials gemerkt, dass als man, das ist die, zumindest die Legende, als die Testmedikamente dann wieder eingesammelt wurden, dass die alten Herren gesagt haben, nee, lass mal, ich behalte das. Und daraus ist eine Milliardenindustrie geworden. Pfizer, das vergisst man sehr schnell. Pfizer war damals im Prinzip bankrott. Und wenn denen dieser Trial um die Ohren geflogen wäre, gäbe es die heute nicht mehr. Und dann haben sie aber das gemerkt, dass das Sildenafil, das ist der Name des Medikaments, also das Viagra, dass das halt eine erektile Dysfunktion korrigiert. Dann ist auch diese erektile Dysfunktion, ist eigentlich auch eine Parallele, aus diesem Schattendasein geholt worden. Darüber sprach ja niemand gerne. Das war auch ein tabuisiertes Thema, obwohl es eine sehr häufige Erkrankung ist. Und dann ist das mit Viagra, hat man sehr vielen Menschen geholfen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Und jetzt beim Abnehmen haben wir diese Firma Novo Nordisk, die, glaube ich, gerade mit wie viel wert ist, ich weiß gar nicht, wie viel, also 100 Nordisk, Milliarden, weil sie dieses Ozempic.
Genau. Das Semaglutid, das ist also Ozempic und Wegovy, die heißen nur unterschiedlich, weil das Ozempic ist für die Diabetestherapie und das Wegovy für das Weight Management, ist aber derselbe Wirkstoff. Und die haben das halt gefunden. Das geht auf Forschung zurück, die tatsächlich in Toronto ausgeführt wurde durch primär Dan Drucker, der das GLP-1 kloniert hat und auch dann verstanden hat, wie das GLP-1 funktioniert. Und das Semaglutid ist ein Stoff, der das GLP-1 imitiert, ein GLP-1-Analogon.
Und GLP-1 ist das, was einem hilft, nicht übergewichtig zu werden? Versteht
GLP-1
das richtig?
GLP-1 ist ein Hormon, das, wenn du etwas isst, wenn du dich gesund ernährst, wenn du etwas isst, aus dem hinteren Teil deines Dünndarms freigesetzt wird, um zum Beispiel deinen Hunger runter zu regulieren, dein Sättigungsgefühl zu erhöhen, deine Fettverbrennung anzukurbeln, ja, und auch deine Zufriedenheit und zu erhöhen.
Wow, das heißt, wenn ich mir Ozempic spritze, bin ich auch ein bisschen glücklicher.
Man geht davon aus, man daraus leitet sich zum Beispiel die Indikation Abhängigkeit ab. Also man ist im Moment, die Studien sind nicht wenig vielversprechend, dass das GLP-1, also das GLP-1-Analogon im Hirn auch an den sogenannten Belohnungs-Reward-Cycles, also diesem Belohnungssystem schraubt und dass man damit vielleicht tatsächlich auch Suchterkrankungen, Opioidsucht ist in Amerika ein riesiges Thema in den USA, oder auch Alkoholismus wird beeinflussen können. Es gibt sehr viele Studien, die in diese Richtung gehen, das bleibt abzuwarten. Das GLP-1 ist ein hochinteressantes Medikament und zurück zu deiner Frage, Novo Nordisk hat das entwickelt und hat es auch in den Markt gebracht als erste und haben jetzt das Luxusproblem, dass sie eine 400 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung haben. Die allein haben das Bruttoinlandsprodukt von Dänemark merklich nach oben geschoben und müssen jetzt natürlich, und das ist die Logik des Marktes, überlegen, wie sie das weiterhin rechtfertigen und wie sie ihre hohe Marktkapitalisierung auch erhalten können. Und das führt dazu, dass Novo Nordisk, und das ist sehr segensreich, sehr, sehr viel Geld in die diesbezügliche Forschung
kommt. Okay. Und auch in eure?
Auch junge, noch nicht.
Okay.
Es bleibt abzuwarten. Also das ist, was gerade passiert ist, dass die Firmen wie Novo Nordisk oder auch Roche oder Pfizer eigentlich alle mittlerweile auf diesen Markt natürlich aufspringen. Und da sie selbst in-house vergleichsweise geringe Forschungskapazitäten haben, natürlich jetzt auch auf den Markt gehen und junge Biotech-Firmen angucken. Und wenn das gut gemacht wird, ist es von beiderseitigem Vorteil und ist eigentlich ein ganz gutes Ökosystem, was da ganz gut funktioniert.
Ein ganz kurzer Hinweis von mir. Wir sind mit Wunderbar Together jetzt auch auf radio.de verfügbar. Radio.de ist eine kleine, feine App, um Podcasts zu hören, Radiosender zu hören. Ja, wir nutzen das selbst auch, Felix, Catalina und ich. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr mal reinhört und unseren Podcast weiterempfiehlt. Und ja, viel Spaß damit. Radio.de.
Du hast mir aber auch gesagt, Stichwort Missverständnis. Also ich habe gerade schon von dir gelernt, das ist so ein bisschen vergleichbar vielleicht mit Depression, dass man jetzt beginnt, dieses Übergewicht aus dieser Ecke rauszuholen. So, meine Güte, sag mal, kannst du dich nicht mal ein bisschen beherrschen, sondern versteht, das ist tatsächlich eine Krankheit. Du hast mir auch erzählt, du hattest früher als Arzt immer wieder Menschen, die gesagt haben, ja, Doktor, ich habe so schwere Knochen. Ja, also so eine klassische, ich habe ein Schamgefühl und versuche irgendwie so eine Art Satz oder so ein Haha darum zu stricken. Was aber auch Quatsch ist, ne?
Natürlich. Also das ist eigentlich der Effekt dessen, was ich vorhin sagte, diese soziale Stigmatisierung. Die Patienten sind tatsächlich mit so einer vorauseilenden Entschuldigung gekommen und haben gesagt, also ich wiege mich jetzt schon, aber Sie müssen wissen, alle in unserer Familie haben schwere Knochen, ich also auch. Und dann musste man denen immer schon beibringen, dass es halt nicht nur die Knochen sind und dass das, was da zu viel auf der Waage auftaucht, behandlungswürdig ist. Und das war damals schwieriger als heute, weil heute ist einfach klar, es gibt Medikament, das auch funktioniert. Die Patienten sind dem gegenüber zumindest in Nordamerika sehr aufgeschlossen. In Deutschland kommt es mittlerweile auch sehr stark.
Es ist ein Riesenthema hier. Also es ist auch, ja, kommt auch zum Teil natürlich aus Hollywood, also auch von den Promis, ja, die, glaube ich, schlankheitssüchtiger sind denn je. Du hast aber auch mir schon ganz klar im Vorgespräch erzählt, noch gestern bei unserem ersten Podcast, das mit Ozempic ist nicht so, wie das vielleicht gerade wirkt. Also es gibt einen Hype, den sind sehr viele Menschen gefolgt, sehr viele haben sich das jetzt spritzen lassen, aber du hast gesagt, jetzt stellt man erstmal fest, wie viele Millionen Menschen, die sich das spritzen, was da eigentlich passiert. Und da kommen wir wieder zum Thema Missverständnis. Es gibt auch anscheinend um dieses Ozempic ein großes Missverständnis.
Naja, es gibt mit dem Ozempic natürlich wie mit jedem Medikament Probleme. Und diese Probleme sind zunächst mal Nebenwirkungen. Fast jedes Medikament produziert auch Nebenwirkungen. Und da man Ozempic in sehr, sehr hohen Dosen applizieren muss, man muss sich das vor Augen halten, dass Ozempic ist eine Hormonersatztherapie. Bei Leuten mit Diabetes oder mit Fettleibigkeit ist dieses Hormon im Körper reduziert. Und deswegen gibt man es von außen dazu und in sehr hohen Dosen, damit es auch ein konstant hohes Level im Blut gibt. Und das führt natürlich dazu, dass das Hormon auch an Rezeptoren oder an Ecken des Körpers wirkt, wo es eigentlich nicht, jedenfalls nicht in dieser Konzentration wirken sollte, wenn man das ja vereinfacht durchargumentiert. Und dann gibt es halt Nebenwirkungen. Den Leuten ist schlecht, die Leute erbrechen sich, die Leute haben Durchfall, Kopfschmerzen, teilweise tatsächlich auch Depressionen. Also das Ganze ist auch psychotrop natürlich, weil es am Hirn wirkt. Und das ist etwas, was einem natürlich bewusst sein muss. Und es gibt Leute, die haben sehr starke Nebenwirkungen. Das sind so 40-50% in den Phase-2-Studien gewesen. Wir sehen mittlerweile, Phase-2-Studien sind ja irgendwas ganz Besonderes. Da kommen ja die Patienten in eine Studie, kriegen dafür auch tatsächlich auch Geld. Und in diesem Fall, bei diesen Studien haben sie recht viel Geld bekommen. Das war also ein hohes Incentive, in der Studie zu bleiben. Und wurden auch gecoacht. Also die haben eine Ernährungsberatung bekommen, und zwar konstant. Und die hatten auch eine Kalorienrestriktion, also 500 Kilokalorien weniger pro Tag. Und deswegen haben die natürlich auch wahnsinnig abgenommen. Dann gab es dann nach 6 Monaten Abnahmeraten von 20%, wo man natürlich sich überlegen muss, ob das sinnvoll ist, so schnell abzunehmen. Aber es hat funktioniert. Jetzt im freien Versuch sozusagen, in der freien Wildbahn, merkt man schon, dass das ganz anders aussieht. Die Patienten, selbst wenn sie die Therapie durchhalten, nehmen durchaus weniger ab, weil sie halt kein Coaching mehr haben, weil sie auch nicht das hochqualitative Essen mehr essen wahrscheinlich und die ganzen anderen Faktoren, die in der Phase-2-Studie streng kontrolliert wurden, nicht mehr beachten. Und wir haben bis zu 80% Dropout-Rate. Das bedeutet, dass bis zu 80% der Patienten sagen, nee, also mir ist die ganze Zeit schlecht und das finde ich jetzt doch nicht so toll, da bin ich lieber dick. Und das ist natürlich ein Problem, weil mit dem, was wir jetzt wissen und mit der Möglichkeit, die wir jetzt haben, kann man es eigentlich ärztlich nicht mehr verantworten, dass diese Patienten die Therapie nicht durchführen, weil sie massive Vorteile von der Therapie haben. Auch kardiovaskuläre Erkrankungen gehen zurück. Es ist ganz klar, dass sich das kardiovaskuläre Risiko vermindert. Und deswegen muss man diesen Patienten Brücken bauen und man muss die Medikamente verbessern. Und das ist da eben das, was im Moment in der Forschung passiert.
Aber es heißt auch, wenn ich das, also ich muss mir das jeden Tag spritzen, bis ans Ende meiner Tage.
Es wird einmal pro Woche gespritzt. Das ist ein Depot, was dir unter die Haut gesetzt wird. Und woran natürlich alle Firmen, was der Heilige Gral ist, gerade arbeiten, ist, dass man das oral, also dass man das einnehmen kann, oral, ist ein bisschen schwierig, weil es halt ein Peptid. Das ist ein Protein, das ist eine Struktur, die ganz schwer durch den Magen zu schleusen ist, weil sie säureempfindlich ist zum Beispiel. Also es ist ganz, ganz schwierig, solche Strukturen dann auch im Darm aufnehmen zu lassen. Die müssten erst zerlegt werden, damit die Zellen im Darm sie eigentlich richtig aufnehmen können. Da muss man also formulierungstechnisch sehr viele Tricks anwenden, aber da arbeiten viele Firmen dran. Es wird auch irgendwann funktionieren. Aber es gibt halt auch ganz viele andere spannende Ansätze, die damit reinarbeiten würden.
Dazu kommen wir ja gleich, denn du forschst ja auch dran, was ich so crazy fand, als ich das erste Mal von dir gehört habe, du bekämpfst Diabetes mit Zucker. Da dachte ich mir so, hä? Aber darüber sprechen wir gleich. Erstmal überhaupt zum Verstehen, wir haben jetzt gesagt, okay, das Übergewicht, die Obesity, kommt aus der Shame-Ecke raus. Man versteht, dass es sehr viel mit Krankheit zu tun hat. Es gibt jetzt dieses tolle neue Medikament, das einer Firma aus Dänemark unglaubliche Reichtümer verschafft, aber was auch viele Probleme verursacht, aber viel mehr Forschung in dieses Gebiet reinschiebt und auch viel Investments. Aber warum nehmen wir denn eigentlich zu? Also warum nehmen wir denn zu viel zu? Und wenn ich mir so Zahlen aus USA und auch aus Deutschland angucke, ja auch immer mehr. Also es gibt ja nicht weniger, sondern es gibt immer mehr übergewichtige Menschen im Westen.
Die Zahlen sind gespenstisch und sind auch sehr, sehr hoch. Ich glaube, eine gerade im Lancet publizierte Studie, die das mal hochgerechnet hat, hat prognostiziert, dass im Jahre 2050 ein Drittel aller jungen Erwachsenen entweder übergewichtig oder fettleibig ist. Also
ein Drittel, In hier auf diesem Kontinent? Oder?
Das sind Zahlen für die USA, aber auch weltweit. Also die Studie hat es weltweit angeguckt, hat sich die Hotspots auch angeguckt. Aber diese Zahlen sind jetzt für die USA. Und es gibt auch andere Hotspots. Also Lateinamerika ist was Obesity angeht, wirklich auf dem Vormarsch. Die Golfstaaten ganz massiv. Also wir haben wirklich in den reichen Golfstaaten ein ganz massives Problem mit Obesity. Das fängt auch bei den ganz kleinen Kindern an. Und wir haben in Südostasien mittlerweile auch, obwohl die sich sehr, sehr gesund ernähren, haben wir tatsächlich in den Metropolen auch ein Obesity-Problem, was ich erstaunlich finde. Was? Aber diese Zahlen für die USA, die voraussagen, dass wir 2050 ein Drittel der jungen Erwachsenen obes haben, sind schon schockierend. Und das Schockierendste an der Studie ist eigentlich, dass der hauptsächliche Zuwachs bis 2030 stattfinden würde. Und da haben wir natürlich ein Riesenproblem, was genau vor der Haustür steht und um das wir uns kümmern müssen. Wir brauchen dringend Medikamente, mit denen wir, oder also es ist...
Ja, aber warum werden immer so viel mehr junge Menschen übergewichtig? Gerade, also wie sagst du, Middle East, Südostasien, das sind ja Länder, wo die Menschen extrem auch tolle Küchen haben und sehr gesund essen. Lateinamerika ist voller Wissen über Essen und die USA, gut, hier gibt's Food Deserts und das wissen wir alle, aber auch in Deutschland, wie kann das denn sein?
Also ich denke, das hat natürlich ganz, ganz viel mit unserem Lebensstil zu tun. Was man zum Beispiel bei den Vorschul- oder Schuluntersuchungen mittlerweile feststellt, ist, dass auch in Deutschland die Rate von übergewichtigen Kindern steigt oder die Anzahl übergewichtiger Kinder steigt. Das wird darauf zurückgeführt, dass es zum Beispiel einen Bewegungsmangel gibt. Ein ganz wichtiger Punkt, also dieses im Englischen heißt das schon Sedentary Lifestyle, das ist eigentlich ein sehr schönes Wort. Also man ein beruhigter, ruhiger, sehr langsamer Lebensstil, das ist natürlich genau das, was man vermeiden sollte. Wir sind diese ganzen Aufrufe, doch vielleicht auch mit dem Fahrrad einkaufen zu fahren oder sogar zu gehen und nicht immer das Auto zu nehmen. Das steckt dahinter, die Idee, dass die Leute sich mehr bewegen müssen. Man sollte sich auch überlegen, wenn man in den zweiten Stock muss, dass man vielleicht mal die Treppe und nicht den Aufzug nimmt. All solche Sachen. Aber wir nehmen halt den Aufzug. Und auch bei Kindern ist es, auch da gibt es viele Untersuchungen, man könnte jetzt so die üblichen Verdächtigen gleich anführen, wie zum Beispiel den Konsum von sozialen Medien, der ja auch nicht beim Laufen stattfindet, sondern vorm Computer, wo man meistens sitzt. All solche Sachen spielen mit rein, dass wir über den Bewegungsmangel zunehmen. Was noch natürlich die viel größere Komponente ist die Qualität unseres Essens. Die Qualität unseres Essens ist tatsächlich schlechter geworden. Und das hat nicht nur damit zu tun, dass wir weltweit einen Vormarsch der Fastfood-Kultur haben, denn du hast ja völlig recht, es gibt die traditionellen Küchen, sind natürlich sehr ausgewogen und nicht unbedingt dazu angetan, dich besonders dick zu machen. Aber wir haben halt zumindest auch in westlich geprägten Kulturen oder wo der amerikanische Einfluss groß ist, halt Fastfood-Kultur etabliert.
Aber warum ist das denn so schlecht eigentlich?
Weil das Essen schlecht ist. Also Fastfood ist tatsächlich...
Das ist auch High-Processed Food. Also das ist Food, was zum Teil künstlich zusammengesetzt ist. Aber da könnte man auch denken, ja, das ist dann super gesund.
Nein, das Problem ist tatsächlich, dass wenn du auf Fastfood zurückgreifst, die Komponenten des Fastfoods tatsächlich nicht hochwertig, sondern das bedeutet vor allen Dingen, dass wenn man sich überlegt, wie denn Nahrungsmittel hergestellt werden, dann gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder du lässt einen Apfel auf dem Baum wachsen, pflückst ihn und isst ihn, das ist gut, oder du lässt irgendjemand für dich irgendwo auf dieser Welt eine Mandel pflücken, die du dann aus der Tüte holst und die isst, das ist auch gut. Aber es ist ganz schlecht, wenn du genau dieselben Nährstoffe, die da drin sind, also eine Mandel ist voll mit Kohlenhydraten. Das ist ein ganz interessanter Aspekt. Wenn du zum Beispiel eine Mandel als Beispiel nimmst, eines meiner Lieblingsbeispiele, dann kommst du an die Kalorien, da gibt es eine Kalorienangabe auf dieser Tüte. Du kommst aber nur an zwei Drittel dieser Kalorien ran, weil die anderen so verpackt sind, dass du die gar nicht aufschließen kannst.
Okay.
Also diese Idee des Brennwertes ist auch ein veraltetes Maß eigentlich. Wenn du jetzt aber Fastfood isst, dann wäre dieselbe Tüte mit irgendwas gefüllt, wo du komplett an die Nährstoffe rankommst. Das ist schon mal ein wesentlicher Unterschied. Also das bedeutet Processed Food, also dieses hochraffinierte Essen. Im Endeffekt ist die Idee, auch wenn man das jetzt mal drastisch vereinfacht, man nimmt alle Komponenten Zucker, Fette und Proteine und setzt die Geschmacksstoffe, Farbstoffe und setzt das alles wieder designermäßig zusammen. Und so passiert's ja auch. Und dann kommt dabei irgendetwas raus, was dann sehr gut aussieht, sehr gut riecht und auch im besten Falle noch sehr gut schmeckt. Es gibt ja auch mittlerweile wirklich tolle Sendung im zweiten deutschen Fernsehen. Sebastian Lege heißt der gute Mann, glaube ich, der das fantastisch macht und man so aufschlüsselt, was ist da eigentlich drin oder viel verstörender, was ist eigentlich nicht drin, weil es nämlich auf dem Etikett draufsteht. Ja. Und das ist unser Problem. Und wir haben halt das Problem, dass wir aus einer Umgebung kommen, evolutionär, wo wir eigentlich Mangel verwalten mussten. Wir, unsere Vorfahren sind, und da, wenn ich von unseren Vorfahren rede, dann geht das bis vor 100 Jahren. Also die Nahrungsmangel haben wir eigentlich erst dauerhaft besiegen und beseitigen können, seit vielleicht ja Ende des Ersten Weltkrieges. Und Ende des Zweiten Weltkriegs hatten wir natürlich auch in Deutschland große Hungersnöte. Wir hatten militärisch bedingt auch die großen Hungersnöte in den angegriffenen Staaten. Aber das, da war eigentlich die Nahrungsmittelversorgung schon ganz gut stabilisiert. Aber so im Mittelalter, auslaufendes Mittelalter und so weiter, war das also keineswegs der Fall. Und was das eigentlich bedeutet, ist, dass wir evolutionär, und jetzt gehen wir wirklich zurück in die Savanne, von Gräsern gelebt haben und Gräser gegessen haben, dass wir eine große Präferenz für süße Früchte entwickelt haben, weil da die Glucose halt sehr gut verfügbar ist. Und Glucose ist der Stoff, den unser Hirn verbraucht. Das Hirn kann eigentlich primär nur Glucose verstoffwechseln. Und das Hirn war unser evolutionärer Vorteil. Wir sind nicht schnell, wir sind nicht stark, aber wir sind schlau. Und deshalb sind wir darauf geprägt, wenn dort eine schöne Kornähre steht und eine Beere, dann essen wir immer die Beere, weil sie halt süß ist. Das ist dieser Belohnungszyklus. Wir sind da verdrahtet, ja. Und das ist natürlich.
So etwas, funktioniert das in der Tankstelle auch.
Genau. Und das ist genau das, was uns früher evolutionär natürlich einen Vorteil geschaffen hat. Und heute ist es halt so, dass wir alles, was süß ist, auch bevorzugen. Weil das bei uns ist ein hart verdrahteter Zyklus im Gehirn. Ein Regungskreis, der das Verhalten stabilisiert. Das schönste Beispiel ist eigentlich, es gibt ja die Idee, dass Kinder durchaus, was durchaus gesund ist, pro Tag einen Becher Milch trinken sollten. Ja. Oder können. Also ich würde das jetzt niemandem dazu zwingen. Aber das ist sicherlich nicht ungesund. Und da gab es ja eine Werbung einer bestimmten Marke, ist auch Designer Food, wie wir es gerade besprochen haben, wo die gesagt haben, naja, in diesem Schoko oder Riegel oder in dieser Schnitte hieß es damals.
Die Milchschnitte.
Du hast es jetzt gesagt.
Natürlich, ja, ich erinnere mich. Damit bin ich aufgewachsen.
Das war ja wirklich das tägliche Glas Milch.
Durfte ich nicht essen.
Ja, da haben deine Eltern gut aufgepasst. Weil natürlich, also erstens würde ich mal bezweifeln, dass da der Nährwert eines Glases Milch drin ist. Aber was das für die Kinder attraktiv gemacht hat, die vielleicht ein Milchglas nicht so toll gefunden hätten, ist, dass das Zeug süß war. Und das war natürlich die große Mogelpackung. Und das ist natürlich eine ganz schlechte Konditionierung.
Aber wie hast du das denn mit deinen Kindern geschafft? Ich meine, ihr habt ja, gut, in Toronto hat man wahrscheinlich guten Zugriff, aber Kanada ist doch jetzt auch nicht unschuldig, oder, was Obesity angeht. Das ist doch auch ein ganz schwieriges, riesiges Land, wo das Essen wahrscheinlich weite, weite Wege gehen muss. Das heißt, es gibt wahrscheinlich auch sehr viel Fast Food, oder?
Ja, wir haben, aber die Kanadier gehen wesentlich bewusster an die ganze Sache ran. Auch wir sind ja 2006 nach Kanada gekommen mit, wie gesagt, unserer 4 Monate alten Tochter. Unser Sohn ist dann wenig später in Kanada geboren worden. Und wir haben uns natürlich sehr, also ich habe eine ganz wunderbare Frau, die sich da sehr drum bemüht hat und immer auch darauf geachtet hat, offensichtlich wie deine Eltern auch, dass unsere Kinder das richtige Essen, die auch mir eigentlich noch den Wert von Essen nochmal ganz anders beigebracht hat, auch dass Mahlzeiten zum Beispiel Zeit brauchen. Das sind häufig die Mütter, bei uns war es so, und das den Kindern auch weitergegeben hat. Und was wir hatten, als wir nach Toronto kamen, war erstmal der Schock, dass wenn du in die großen Supermärkte gingst, dass da so eine ganz, ganz kleine Theke war, wo es Organic Food gab, also Bio, ja, Bioware. Und wenn du aus Deutschland kommst und eigentlich nur Bio gekauft hast, dann hast du erstmal gedacht, das ist ja ganz schlecht jetzt. Und die Kanadier haben das aber wirklich innerhalb von wenigen Jahren komplett umgedreht. Also es gibt jetzt bei den großen Ketten wie Loblaws zum Beispiel, musst du suchen, etwas finden, das nicht organic ist. Also es gibt wirklich einen sehr, sehr breiten Markt für organische Produkte. Ist voll adaptiert worden.
Sind die Kanadier gesünder als die Amerikaner?
Ja. Wir haben niedrigere Raten, was Obesity angeht in Kanada. Wir haben tatsächlich im Grundsatz eine gesündere Bevölkerung, was auch ein Abbild der sozialen Situation ist. Wir haben ja in den USA, was ja durchaus bekannt ist, eine sehr, sehr starke Polarisierung. Wir haben ja in den USA den am weitesten fortgeschrittenen Prozess des Wegbrechens der Mittelschicht, die entweder aufsteigt oder sozusagen nach unten abrutscht. Und der sozioökonomische Status definiert absolut das, was du isst. Man darf sich da auch überhaupt keine Illusionen machen. Es gibt ein schönes Editorial im Lancet, das die British Food Study zitiert. Und was diese schön gesagt hat, ist, dass wenn man sich eine Kalorie anguckt und sagt, eine Kalorie gutes Essen und die vergleicht mit einer Kalorie schlechtes Essen, dann ist das gute Essen zweimal so teuer. Und das bedeutet, dass zum Beispiel eine
Kalorie gutes Essen ist doppelt so teuer wie eine Kalorie schlechtes Essen.
Ja. Also das heißt, wenn du dich gut ernähren willst, musst du doppelt so viel
essen. Also ausgehen. Die Mandel, die gepflückt wurde, versus die Mandel,
derselben Brennwert von was weiß ich, irgendwas anderes. Zeug da, Chicken Wing. Dass wir, ja, ganz schlecht. Und ich empfehle übrigens jedem mal zu gucken, wie viele Kalorien ein Chicken Wing hat. Das ist, ich sag's jetzt nicht, mal gucken.
Sag mal.
Das ist wirklich schrecklich.
Echt?
Ja, das ist meine Aufgabe.
Aber was ich auch von dir gelernt habe, ist, Stichwort Bewegung, es gibt so viele Mythen irgendwie rund um unsere Ernährung und unsere Bewegung. 10.000 Schritte gehen. Das ist doch wirklich heutzutage in so eine Art Mantra geworden. Jeder guckt auf seine Watch oder auf sein Phone oder sonst wohin auf sein Fitbit und sagt irgendwie, boah, ich habe heute schon wieder 12.000 Schritte geschafft. Und du hast mir erzählt, das ist kompletter Schwachsinn.
Na, Schwachsinn ist es nicht. Also das ist wichtig. Also das ist nur kein medizinisches Maß. Diese 10.000 Schritte, das haben wir damit, wir haben das ja vorbesprochen beim Mittagessen, da hast du ja auch gleich das gegoogelt, wie demnächst auch die Chicken Wings, und hast also geschaut und hast also gefunden, dass ich wusste nicht mehr, welche Firma es war, aber es war offensichtlich eine japanische Firma, das wusste ich noch, aber die haben Stepper hergestellt. Und dann haben sie sich natürlich gefragt, wie viel soll man denn jetzt so pro Tag steppen? Ja, wir müssen ja den Kunden irgendwas sagen. Und da hat irgendeiner gesagt, boah, 10.000 wäre doch gar nicht schlecht. Und so ist das tatsächlich diese zustande gekommen. Das ist tatsächlich so. Und
went viral und jetzt glaubt die ganze Welt 10.000 Schritte.
Ja, und selbst super. Apple und so, also mach deine 10.000 Schritte. Das hinterfragt keiner. Aber es ist eigentlich ganz, das ist konveniert sozusagen, weil 10.000, das kann sich jeder merken. Und ganz klar, 10.000 Schritte sind besser als keiner. Ja, natürlich ist das gut. Aber man muss jetzt, wenn man mehr leisten kann, mehr laufen kann, dann ist auch mehr als 10.000 durchaus nichts Schlechtes. Obwohl man muss sagen, wenn man so im Alltag 10.000 Schritte zusammenkriegen möchte, also ich laufe oder wir zusammenlaufen mit unseren Hunden eigentlich jeden Morgen eine große Tour, so ungefähr 6 Kilometer. Das sind noch keine 10.000 Schritte.
Unser Podcast steht ja so ein bisschen unter der Überschrift, so was ist die Zukunft unserer Ernährung. Und du unterrichtest ja Undergraduates in Toronto, also Menschen, die vielleicht so um die 20 sind, gerade so in diese medizinische Laufbahn reinstarten. Und ich stelle mir natürlich vor, die sind alle inzwischen auf TikTok, die kommen aus ganz verschiedenen Kulturen, die haben ihren ChatGPT-App auf dem Phone. Und ich stelle mir das gar nicht so einfach vor, denen überhaupt irgendwas beizubringen, weil die ja eigentlich alles nachgucken können in Sekunden. Wie machst du das denn? Und vor allem, was erzählst du denen darüber, wie die Zukunft unserer Ernährung aussieht? Wie erklärst du das denen? Und wie schaffst du das, dass sie nicht nur sagen, okay, Boomer, let me check my GPT?
Ja, das tun sie vielleicht trotzdem, aber also erstens ist es ja so, dass ich immer dran geglaubt habe und auch so lehre, dass du die Leute dazu befähigen musst zu denken. Es geht darum, dass du jungen Menschen in diesem Falle, ich mache ja Undergrad, Graduate und dann auch Residents zum Beispiel, also die Leute, die schon als Mediziner eine Ausbildung bekommen, die dann Postgraduate Education bekommen. Und bei den ganz Jungen geht es halt wirklich darum, du hast völlig recht, die kommen jetzt so mit ihrem ChatGPT und sind auch schon ein bisschen vorgeprägt dann. Und das finde ich gut, wenn sie nachlesen, das Thema ist ja bekannt. Und kommen auch teilweise mit sehr gezielten Fragen. Und wo ich sie eigentlich immer mitbekomme, ist, dass ich sie dazu bringe, teilweise zwinge, sich zu überlegen, wie das eigentlich funktioniert. Also nicht nur wissen, das ist ja, der Nürnberger Trichter ist ja, wenn du einfach nur konsumierst, etwas Vorgekautes und das auswendig lernst, hast du es ja noch nicht verstanden. Und man kann Unterricht durchaus so gestalten, dass die Leute mitdenken müssen, dass du ein Gespräch mit denen führst und sagst, warum ist denn das jetzt so? Oder wie würdet ihr denn dieses biologische System, wenn ihr jetzt der Schöpfer oder die Schöpferin wärt, wie würdet ihr das dann aufbauen? Das sind interessante Diskussionen. Und
wie würdet ihr einen Menschen aufbauen, wenn ihr die Chance hättet?
Naja, zum Beispiel jetzt gerade mal, wir sprechen ja über die Ernährung, dann, wir haben es ja vorhin schon kurz angerissen, es gibt einen vorderen Teil des Dünndarms, wo die Nahrung aufgenommen wird und resorbiert wird. Und je höher raffiniert das Essen ist, desto mehr wird es auch sofort aufgenommen. Ja, und es gibt einen hinteren Teil, wo keine Aufnahme mehr stattfindet, aber wo Zellen sitzen, die Nahrungsbestandteile sensen könnten. Also die haben auf der Oberfläche Strukturen, die sehr genau sich darüber informieren können, ob da jetzt gerade ein Protein vorbeifliegt im Darm oder ob dort ein Zucker vorbeikommt oder was weiß ich, oder ein Lipid, also ein Fett. Und diese Zellen werden ja eigentlich nur erregt, wenn oben nicht alles resorbiert wird. Was aber im Moment gerade passiert durch diese niedere Essensqualität und auch eine drastisch verlangsamte Darmpassage, kommt bei uns nicht mehr viel an. Das ist genau das Problem, warum es eins der großen Probleme, warum es metabolische Erkrankungen gibt. Und das kann man den Studenten doch durchsprechen. Da frage ich dann also ihr habt einen vorderen und hinteren Teil, wie würdet ihr denn das eigentlich machen, dass wenn ihr zu viel gegessen habt oder wenn ihr gegessen habt, dass euer Hunger abgestellt wird? Und dann kommen die wirklich drauf, teilweise, weil sie natürlich auch vorinformiert haben, dass sie sagen, naja, dann müsste da unten was ausgeschüttet werden, was den Hunger reguliert. Das wäre dann wieder das GLP-1. Aber es geht ja noch weiter. Der hintere Teil unseres Dünndarms ist ja durch den Nervus vagus, den vagabundierenden Nerv, das ist der längste Hirnnerv, der durch den ganzen Körper läuft, dass da ja Signale direkt von diesen Zellen ins Hirnzentren laufen, und zwar in verschiedene Hirnzentren. Das erklärt auch die Abhängigkeit, die sozusagen da, wenn du Zucker isst, dass du ein Glücksgefühl bekommst. Und weil halt diese Strukturen direkt miteinander verbunden sind. Und es geht dann nicht so, dass erst ein Hormon ausgeschüttet werden muss, wie das GLP-1, und das durch den Körper dahin kommen muss, irgendwie ins Hirn. Das ist ein Nirvana-Impuls, der da in Millisekunden ist. Und so ein System zu strukturieren, gedanklich, und zu sagen, so könnte man es machen, das können die Kinder, wollte ich schon sagen, die Kids heute wirklich ganz gut, weil die in diesen Kategorien denken. Weil sie so in diesen Kategorien denken, wie funktioniert ein Computer, wie werden so Algorithmen aufgebaut und so weiter. Und da kriegt man sie dann schon.
Ein Teil der Zukunft unserer Ernährung ist ja auch das, woran du arbeitest. Wir haben am Anfang an deine klingenden Firmennamen uns ja schon ein bisschen dran gewagt. Also hier die Göttin der Dämmerung. Und da der arabische Strom des Wassers, Wahnsinn. Und eine Sache, an der du arbeitest, ich habe das vorhin kurz gesagt, ist, weil ich immer noch nicht glauben kann, dass das wirklich geht, Diabetes mit Zucker bekämpfen. Und du hast mir im Vorgespräch erzählt, als ihr das eingereicht habt bei der FDA, glaube ich, also bei der hiesigen Behörde, die zur Freigabe für Medikamente so wichtig ist und mit der man dann seine ganzen Studien teilt, dann haben die gesagt, wie war das denn irgendwie so, what the fuck?
Das ist ja doch noch zu höflich. Die FDA war auch erst erstaunt. Die größten Kämpfe haben wir nicht ausgefochten mit dem Patentamt.
Ah, okay.
Und weil wir das natürlich, und damals war das ein Patent, was wir mittlerweile in der Firma haben, was wir mit verteidigt haben und auch damals dann durchbekommen haben. Und da gab es wirklich diese schöne Frage, you gotta be kidding me.
Okay.
Genau. Und weil das konnte jetzt der Beamte da nicht so ganz verstehen. Das hört man
auch nicht so oft von dem Beamten.
Nee, das war eher nett gemeint, so nach dem Motto, Leute, jetzt erzähl's mir doch mal bitte wirklich so, dass man das auch irgendwie glauben kann. Und wir haben dann aber die Daten geliefert und dann ist das ist auch durchgegangen. Und das war eigentlich ist das ja auch eine völlig verrückte Idee. Das ist ja, ist die ganze Geschichte so entstanden. Diese zwei Firmen habe ich ja nicht deshalb gegründet, beziehungsweise mitgegründet, weil ich mich jetzt sozusagen mit Arbeit zuknallen möchte, sondern weil sich das einfach so ergeben hat. Und das Canard Pharma kommt ganz direkt aus meiner eigenen Arbeit und ist sozusagen die logische Fortsetzung des akademischen Weges, den ich gegangen bin. Die Afaya kam aber so ein bisschen, wie man hier in Nordamerika sagt, out of left field. Die war so nicht geplant. Das lag eigentlich daran, dass ich einen sehr guten Freund habe, der eine Investmentfirma gegründet hat in Göttingen. Und der Erik und ich haben von einem gemeinsamen Mentor ein Projekt auf den Tisch bekommen, was ganz, ganz rudimentär diese Idee hatte. Also okay. Die musste man dann noch weiterdenken, um jetzt auf diese Idee mit dem Zucker zu kommen. Aber das ist nebensächlich. Aber wir haben dann eigentlich gesagt, das muss man unbedingt probieren. Und dann haben wir auch das Geld eingeworfen von Investoren. Wir haben wie man so schön sagt, eine Committed Investor Base gehabt. Und dann hat sich aber das Team zerlegt und hat dann irgendwie gesagt, nee, also es wäre jetzt doch nichts. Und dann hatten wir ein Problem und dann sagte der Erik zu mir, der kann mich noch relativ gut erinnern, warum machst du das eigentlich nicht? Und dann fingen wir an und haben das aufgebaut. Okay. Und ich bin mittlerweile eigentlich froh, glücklich und stolz, dass es funktioniert, weil wir tatsächlich zeigen können, dass wir mit einem Zucker, ist wirklich reiner Zucker, den wir aber so verpacken, dass er halt erst im hinteren Teil des Dünndarms freigesetzt wird, wo halt diese Zellen sitzen, die wenn sie dort Essensbestandteile vorbeikommen, die Signal geben, den Hunger zu bremsen. Und wir haben ziemlich viel machen müssen, um da auch wirklich hinzukommen, weil zum Beispiel ja im oberen Teil bei den Leuten mit metabolischen Erkrankungen, da liegt sehr viel Essen im Darm. Das ist also wirklich, der versperrt den Weg. Und wir sind auf den Trick verfallen, dass wir unseren Zucker nicht nur richtig verpacken, sondern auch so verpacken, dass er sich wie eine Flüssigkeit verhält. Die läuft nämlich dann genau dran vorbei.
Also ich schütte mir jetzt ja kein Zuckerpäckchen rein,
Das sind, kleine Kügelchen, also ein Granulat. Und da ist ein Pulver drin. Wenn das mit Wasser in Berührung kommt, wird daraus ein Gel. Und das ist so wie so ein Wackelpulver. Also, und dann kannst du das mit einem Löffel reinlöffeln. Genau. Und
das heißt also, wenn ich über die Zukunft unserer Ernährung nachdenke, kann es sein, dass ich in Zukunft im Frühstück den Wackelpudding von Steffen und Erik esse, der dann mir hilft, dass es nicht nur mir besser geht, sondern dass ich schon so ein bisschen wie so Vorschütze, dass das raffinierte, das super raffinierte Processed Food, das ich vielleicht auch esse, weil ich nicht so viel Geld habe oder in einem bestimmten Teil der Erde lebe, wo ich dazu eben Zugang habe und zu anderen Sachen weniger, dass mir das nicht so schadet. Kann das sein?
Davon gehen wir eigentlich aus, weil was wir aus früheren Daten wissen, ist, dass zum Beispiel mit diesem Trick, den wir da anwenden, sich auch das verändert, was man, und leider ist die Medizin mittlerweile voll von Anglizismen, für die es auch kein richtig deutsches Wort gibt, dass sie das Food Craving verändert. Also wir haben gesehen, dass die Patienten, die Probanden, die eigentlich gar nicht wussten, was sie da essen, das waren frühe Studien, die hier in Buffalo gemacht wurden in den USA, dass die weniger Zucker zu sich genommen haben, was ich erstaunlich fand.
Wie viele Menschen haben denn den Wackelpudding schon probiert?
Wie viele Menschen den Wackelpudding studiert haben in unseren Phase 1 und Phase 2 Studien zusammen, das muss ich jetzt wirklich ganz kurz mal überreißen, sind es ungefähr 350 Patienten.
Okay.
Und wir haben Daten von ungefähr 40.000 Einnahmen. Also okay. 40.000 Mal ist das Zeug genommen worden.
Ja.
Und das ist ja wichtig, wenn du zum Beispiel guckst, macht das, wie hoch ist die Nebenwirkungsrate? Macht es irgendwelche Nebenwirkungen? Da kann man schon mal Entwarnung geben. Das ist, wenn überhaupt, minimal und hat in keiner Weise irgendwas mit dem zu tun, was wir bei den anderen Medikamenten sehen in diesem Bereich. Darauf sind wir auch sehr stolz, aber wir haben eine Wirkung, die auch nachweisbar ist. Wir können zum Beispiel in unserer abgeschlossenen Phase 2 Studie zeigen, dass Menschen mit Prädiabetes, das sind Patienten, die noch nicht diabetisch sind, aber eine reduzierte Glukosetoleranz haben, von denen bis zu 80% innerhalb eines Jahres zu Diabetikern werden. Das hängt davon ab, ob sie männlich oder weiblich sind, wie alt sie sind, welche anderen Erkrankungen sie noch haben. Aber da konnten wir tatsächlich zeigen, dass wir die Glukosetoleranz wieder verbessern. Nach nur sechs Wochen.
Wenn ich zuhöre und mir denke, wow, ich habe in meiner Verwandtschaft, Bekanntschaft oder vielleicht auch selbst dieses Problem und ich würde super gerne mal mitmachen hier, was Steffen macht. Geht das so einfach?
Na, das geht nicht so einfach, weil du müsstest dich in eine Studie einschließen lassen und wenn ich dich so angucke, kommst du auch nie und nimmer rein, dann müsstest du noch ziemlich viel Fast Food essen. Aber und wir dürfen natürlich
Kompliment akzeptiert.
Kam ich jetzt nicht dran vorbei. Wir müssen aus regulatorischen Gründen, dürfen jetzt natürlich nicht durch Lande gehen und dann Leute mal davon naschen lassen. Das geht nicht. Das muss sozusagen einen geregelten klinischen Prozess durchlaufen. Da verstehen die regulatorischen Behörden wie die FDA und die EMA überhaupt gar keinen Spaß. Also das ist die schlechte Nachricht. Das ist auch im Freundeskreis problematisch, wo du natürlich öfter mal gefragt wirst. Auch da gibt es ein paar Leute, die davon profitieren würden. Und das ist, da muss man sich dann immer ein bisschen, muss man eigentlich ganz ehrlich sein und sagen, nein, entweder wir kriegen euch in die Studie rein oder es geht nicht. Und wenn du jemanden in die Studie einschließt, es wird ja randomisiert, kannst du auch nicht garantieren, dass er oder sie das Medikament bekommt. Die können ja auch im Placeboarm landen. Und deswegen vertröste ich die Leute immer auf ich würde sagen 2028. Es kommt darauf an, wie das mit der Afaya weitergeht, ob die Afaya gekauft wird, ob wir, wie auch immer wir sie weiterentwickeln. Und dann sollte es aber relativ schnell mit der Zulassung gehen, weil es Zucker ist. Und Zucker hat regulatorisch große Vorteile gegenüber chemischen Substanzen. Es ist eine GRAS, das bedeutet generally regarded as safe.
Okay.
Das ist eine Klassifizierung, die das regulatorisch sehr viel einfacher macht. Und ich bin da ganz optimistisch. Wenn wir erstmal Wirksamkeit nachgewiesen haben, dürfte das ganz gut laufen.
In Zukunft der Ernährung nochmal eine ganz andere Richtung. Fasten, ist ja gerade Fastenzeit. Ist das eigentlich gut? Also sollten wir das mehr machen? Es gibt jetzt auch immer mehr Menschen, die einfach aus dem Alltag heraus viel mehr fasten. Also sie sind auch so ein bisschen irgendwie wieder hip geworden. Wir hatten gerade Franka Potente im Podcast, die Schauspielerin, die zum Beispiel auch erzählt hat, vor 14 Uhr esse ich nichts. Und als ich das gehört habe, war komplette Fehlschaltung bei mir im Kopf, weil ich dachte, das will ich nie aushalten. A. Und B, ich bin irgendwie aufgewachsen mit diesem, früh isst man wie ein König und dann mittags Bürger, abends bettelt man. Also du isst irgendwie ganz viel morgens und dann nimmt es den Tag über so ab. Nicht, dass ich das jetzt hinkriegen würde, aber so vom Prinzip her leuchtet mir das total ein, dass ich irgendwie viel Energie für den Tag brauche. Und sie sagte jetzt komplett umgekehrt. Und ich habe in letzter Zeit irgendwie immer mehr Menschen getroffen, wo ich dann höre, ja klar, ich faste gerade eine Woche oder war jetzt gerade eine 2 Wochen beim Fastenkur oder ich esse übrigens nichts mehr zwischen. Und ich denke mir, wow, ist das eigentlich die Zukunft unserer Ernährung, dass Menschen, die sie sozusagen jetzt ja leisten können, auch weil sie in großen Städten sind und so, dass die sich ganz bewusst entscheiden, nur noch zu ganz bestimmten Uhrzeiten zu essen?
Also dazu kann man ganz viele Sachen sagen. Also erstmal hast du genau die richtige Sache gesagt, dass man sich das eigentlich nicht vorstellen kann. Wenn so jemand durch die Gegend geht, und ich kenne auch so einige Leute, die dann durch die Gegend sagen, ich faste jetzt und ich esse bis dann und dann nichts, dann hat das auch immer so die Selbstheroisierung gleich mit im Unterton, wo man dann sagt, Mann, der schafft das. Das schafft er aber nicht lange. Und da kann man darauf warten, dass das nicht mehr funktioniert. Bei Schauspielern, die eine ganz andere Disziplin, auch ein ganz anderes Verhältnis zu ihrem eigenen Körper haben, wie zum Beispiel Franka Potente, kann ich mir gut vorstellen, dass man das durchführt. durchhält. Mhm. Aber das ist ein ganz anderes Herangehen. Und das ist auch von ihrer Lebenswirklichkeit her wahrscheinlich ganz anders planbar als bei jemandem, der jetzt irgendwie morgens eine Präsentation machen muss. Der wäre völlig wahnsinnig, wenn er sich nicht
mit ausreichend Kohlenhydraten... So jemand auch wie ein Medizinprofessor, ne? Also wenn du irgendwie 3 Vorlesungen vor dir hast morgens.
Da gehe ich nicht ohne Frühstück rein, ja. Und es ist auch kulturell bedingt. Ich meine, das beste Frühstück meiner Meinung nach auf diesem Planeten gibt es in Israel, die ja morgens ganz, ganz viel essen, ganz toll, auch ganz viel Gemüse, Früchte und so weiter. Wenn du mal Israeli sagst, also jetzt mal kein Frühstück, das kannst du völlig vergessen. Also was, und ich glaube, das hat deine Mutter zu dir gesagt mit dem König und Bettelmann.
Wahrscheinlich die Eltern, ja.
Es ist, wie ich habe es vorhin schon gesagt, meistens die Mütter. Und das ist ganz altes Wissen und das ist genau richtig. Also wir haben mittlerweile sehr, sehr gute, es ist ja sehr viel Fokus jetzt auf diese ganze Ernährung, deswegen machen wir auch den Podcast. Die große Idee, die im Moment, und deswegen ist das mit dem Fasten natürlich so eine Sache, und stimmt auch, die große Idee ist, dass es nicht nur darum geht, was du isst, sondern auch wann du es isst. Und es gibt schöne Arbeiten von Frank Scheer hier in Harvard oder vom Sanjay Panda am Salk Institute, die alle darauf hinweisen, dass du möglichst nicht spät essen sollst. Also das Late Eating sollte man tunlichst vermeiden.
Was heißt spät?
Spät heißt über den Daumen gebrochen nach 18 Uhr.
Und nach 18 Uhr?
Ja, das ist... Also
man. Aber was soll ich denn einem Spanier oder Portugiesen da...
Also eine ganz kleine Vorbemerkung noch, ja. Das hat natürlich mit unseren Biorhythmen zu tun.
Okay. Ja?
Und wir Mitteleuropäer und auch Nordamerikaner sind sehr stark geprägt, wie du gesagt hast, wir stehen irgendwie auf 6 oder so, dann essen wir 7 Frühstück oder 8 und dann essen wir noch Lunch und dann vielleicht Dinner. Und das ist ein ganz normaler Biorhythmus. Unsere Biorhythmen werden durch den Tag-Nacht-Rhythmus, durch Bewegung und durch Food Intake, also durch unsere Essenszeiten geprägt. Und das definiert eigentlich einen ganz guten Rhythmus. Der wird zum Beispiel komplett außer Kraft gesetzt, wenn du Schichtarbeit leistest. Mhm. Und da hat Frank Scheer wirklich eine tolle Arbeit gemacht, wo er Leute 2 Wochen lang unter Laborbedingungen auf einen Rhythmus eingestellt hat. Und da hat er die in 3 Gruppen geteilt. Die einen sind weiter auf dem Rhythmus gelaufen, die anderen haben Nachtarbeit simuliert, aber noch tagsüber gegessen in ihrer alten Tageszeit. Und die anderen haben Nachtarbeit simuliert, in der Nachtarbeit dann während der Nachtarbeit gegessen, also während der Schicht sozusagen. Die haben massive Veränderungen der Glukosetoleranz ins Negative erlitten. Wenn man das dann wieder korrigiert hat und die wieder in ihrer Tageszeit gegessen haben, aber nachts weiter gearbeitet haben sich wieder normalisiert. Also das zeigt, wie wichtig diese Biorhythmen sind. Daraus haben wir auch bei Afaya ganz wichtige Konsequenzen gezogen und können das stabilisieren und mit dem Timing unserer Einnahme. Und das sind faszinierende Daten und die deuten wirklich darauf hin, dass man eigentlich für jedes Bier, was man sich jetzt irgendwie um 20 oder 22 Uhr noch genehmigt oder auch wenn man zu viel Wein trinkt oder wenn man eine Tüte Chips isst, das wird ganz anders und das ist tatsächlich ein biochemisches Problem. Das wird ganz anders verwertet als um 12 Uhr mittags. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das ist biochemisch unterschiedlich. Das ist nicht so... Das wird wirklich anders verwertet, was man sich ja zunächst gar nicht vorstellen konnte. Fasten ist auch so eine Sache, das hat ja sehr viel mit Selbstdisziplin zu tun. Das Fasten kommt ja, du hast es ja eben auch gesagt, hat ja auch in religiösen Gemeinschaften eine große Rolle gehabt. Als ich nach Bayern gezogen bin, habe ich zum ersten Mal, ich habe das im Witz gehalten, war aber wohl offensichtlich wirklich so, habe ich erfahren, dass die, ich glaube, es waren die Benediktinermönche, die nahe von dem Ort, wo ich wohne, ein großes Kloster haben, dass die irgendwann mal drauf gekommen sind, dass der Biber aufgrund seines Schwanzes ja eigentlich eher ein Fisch ist. Und damit war es sozusagen um den Biber in der Fastenzeit geschehen, weil da konnte man den wahrscheinlich fetten Biber auch tatsächlich essen. Also es gibt, warum ich diese Geschichte erzähle, inwieweit es in einem Urban Myth ist oder tatsächlich so passiert ist, zeigt es irgendwie, dass das Fasten eigentlich was sehr Unangenehmes ist, wenn du es dir auferlegst, weil es unnatürlich ist. Und das kann Entgiftungs-Cleansing wirken, das möchte ich alles nicht in Abrede stellen, aber als ein Lebensprinzip über lange Zeit, das wird nicht funktionieren. Wir brauchen intelligentere und smartere Lösungen, die auf dem Wissen basieren, was wir jetzt gerade sozusagen ansammeln.
Okay. Aber jetzt hast du mir ja schon meinen Netflix- und Gummibärchen-Abend ein bisschen zerschossen und ich frage mich natürlich schon, es gibt ja wirklich Kulturen, die sehr gerne aus klimatischen Bedingungen raus vielleicht sehr spät essen. Also die Spanier, du kommst ja aus Hamburg. Wir haben hier auch einen gemeinsamen Freund kennengelernt bei der South By, den ich schon lange kenne, Eduardo, der ein unglaublicher Audio-Genie aus Hamburg. Und der hat sofort, als du davon erzählt hast, mit diesen 18 Uhr, hat er gesagt, sag mal, was soll ich denn meiner spanischen Familie erzählen? Du spinnst ja wohl, wir essen um 10 Uhr und wir sind einer der gesündesten Völker in Europa.
Hat er mir auch gleich gesagt. Also wir waren ja schon am Abend vorher unterwegs und dann kam er gleich an und sagt, du. Also, und hat er völlig recht, aber was ganz wichtig ist, die Spanier haben einen ganz anderen Biorhythmus. Die Spanier sind ganz anders stabilisiert. Die laufen durch einen ganz anderen Rhythmus durch. Ja, und das ist halt der Punkt. Die Spanier sind mit, oder die mediterranen Völker sind mit ihrer, sind kulturell an einen ganz anderen Rhythmus adaptiert. Wir, das, deswegen ist es so wichtig. Deswegen ist auch der kulturelle Bezug oder deine Lebenswirklichkeit immer so wichtig. Die Spanier stehen, ich weiß tatsächlich jetzt nicht, ob sie früher oder später aufstehen, aber sie machen zum Beispiel Siesta, das hat natürlich klimatische Gründe und sind abends länger auf. Das ist völlig tolerabel, weil sich dann auch der, das System passt sich an. Okay. Ein zirkadianer Rhythmus ist nicht aus Stein gemeißelt. Ein zirkadianer Rhythmus ist ein intelligentes System, weil er der inneren Uhr erstens sagt, wie spät es ist sozusagen und zweitens ermöglicht, dass sich die Zellen auf die nächste Aufgabe, die dann immer wieder kommt, schon vorher vorbereiten. Das heißt, wenn du diesen Rhythmus hast und wir haben alle eine molekulare Uhr, die in unseren Zellen tickt, jede Zelle hat eine Uhr, die den Tag-Nacht-Rhythmus abbildet und diese ermöglicht den Zellen auf die ankommenden Ereignisse schon sich vorzubereiten, um es vereinfacht zu sagen. Und das ist aber abhängig davon, wie dieses System trainiert ist. Und das ist eine Frage der Umgebung.
Ah, okay, ist also angelernt.
Das System ist trainiert. Entrainment nennt man das. Ja, das ist durch die und die Cues. Also
das heißt, Eduardo kann so spät essen, wie er will. Das ist völlig okay
für ihn. Eduardo hat ja so ein bisschen das Problem, dass er ein Spanier in Hamburg ist. Ja, der ist ja da. Das hätte ich ihm vielleicht auch noch sagen sollen. Jetzt hört er ja den Podcast. Eduardo, da musst du aufpassen, weil das ist natürlich dann eine für einen Spanier eine lebensfeindliche Umgebung.
Aber, das sagst du, der aus Hamburg kommt.
Naja, ja. Es geht ja hier um den armen Spanier. Sonst ist Hamburg ja sehr schön.
Und und dass München die nördlichste Stadt Italiens ist, würde man dann so von den Lebensgewohnheiten vielleicht auch nicht mehr unbedingt behaupten können.
Na, das stimmt. Da sind sehr viele Hamburger mittlerweile unterwegs.
Noch eine Zukunftsfrage, weil wir hier auf der South By sind, wo ja viele neue Technologien, Erfindungen vorgestellt werden. Es wird jetzt immer mehr darüber gesprochen, wie körperliche Stoffe und Maschinen verwachsen. Und es gibt ja auch viele Firmen, die daran arbeiten, dass man zum Beispiel in Zukunft einen Chip unter der Haut trägt, der einem dann irgendwie den Körper gesünder machen soll. Wird das auch zu der Zukunft unserer Ernährung gehören, dass wir stärker mit Maschinen verwachsen oder mit Tech-Teilen, die uns dabei helfen, gesünder zu sein oder gar nicht erst krank zu werden?
Also das ist überhaupt nicht mehr auszuschließen. Es gibt ja diesen, ich glaube von der Amy Webb war das, die das ja auch ein riesen Medienecho gefunden hat, wenn ich mich jetzt recht erinnere und den Namen richtig zuordne.
Die Zukunftsforscherin, die hier jedes Jahr den großen Vortrag hält.
Genau. Und das ist ja ein wahnsinniges Echo ausgelöst. Ich habe so gestern ein paar Sachen gelesen. Und die Amy geht ja wirklich davon aus, dass es eine sehr starke Verschmelzung in sehr kurzer Zeit geben wird. Von jetzt aus gesehen und sagt halt, die Gefahr liegt darin, dass diese Systeme natürlich auch autonom etwas rekonstruieren könnten, was im Körper nicht ganz unähnlich wäre. Wenn man jetzt mal diese Horrorvision eigentlich.
So Frankenstein-mäßig meinst du?
Ja, oder ganz autonom. Also gar nicht mal, ja, die frankensteinische Idee war ja, das Gruselige war ja, dass er irgendwelche toten Teile wieder zum Leben erweckt hat. Das hätten diese Systeme gar nicht nötig. Die würden nämlich extra Leben erschaffen. Und wenn man zum Beispiel sieht, dass aus künstlicher DNA natürlich tagtäglich gebaut wird, dass wir daraus mittlerweile Proteine herstellen können, die es so in der Natur eigentlich gar nicht gibt. Der Nobelpreis ging ja an David Baker unter anderem dieses Jahr, der in St. Louis sitzt, der so einen Algorithmus geschrieben hat, der RF Diffusion heißt, den benutzen wir auch bei der Canard Pharma, der gelernt hat, wie man Proteine konstruiert, die Konstruktionsmerkmal eines Proteins. Ja, so ein Algorithmus, der kann mir nicht reinschauen, aber der lernt einfach mit einer sehr intelligenten Methode, wie so ein Protein eigentlich gestaltet ist. Und der David Baker's Lab hat gerade vor ein paar Tagen publiziert, ich glaube in Science war es, dass sie ein komplett künstliches Enzym gebaut haben. Ja, also ein Protein, was eine bestimmte Wirkung im Körper, eine bestimmte metabolische Funktion hat. Das muss man sich auch auf der Zunge zergehen. Das ist komplett artifiziell, ist aber jetzt in der Natur, in der realen Welt angekommen und arbeitet als Enzym. Da ist der Weg nicht mehr weit, noch größere Strukturen zu bauen. Ich glaube, da hat die Amy Webb recht. Und auf deine Frage, was das eigentlich alles bedeutet, inwieweit man dann zum Beispiel auch solche Strukturen mit Körpern verschmelzen kann, ob man das will, ob man das sollte, weiß ich nicht. Ich denke, für jetzt wäre es eigentlich ganz erstrebenswert, dass wir uns darauf konzentrieren, wie wir mit unserer Umwelt umgehen. Dazu gehört auch die Frage, wie wir Nahrungsmittel erzeugen und wie wir sie konsumieren. und wie wir mit unseren Gesellschaften umgehen. Wir haben ja ganz am Anfang gesagt, das ist ein riesiges Problem oder ein Problemtreiber, wenn es um Obesity geht, die sozioökonomische Situation ist. Ich wollte da noch sagen, als wir sagten, wie unterschiedlich teuer das Essen ist, wenn man eine alleinstehende oder wenn man eigentlich einen alleinstehenden Menschen anschaut, der müsste wenn er aus der Low-Income oder Middle-to-Low-Income-Gruppe kommt, müsste 40% mehr des Disposable Incomes aufwenden, um gut zu essen oder vernünftiges Essen zu essen. Und wenn du Kinder hast, geht es auf 70%. Das ist ökonomisch nicht durchhaltbar. Und es ist illusorisch, dass es jemals geht. Das heißt, wir brauchen einen neuen Gesellschaftsvertrag, eine neue gesellschaftliche Überlegung, wie wir damit umgehen wollen. Es kann ja nicht sein, dass wir diese Diskussion, die wir gerade führen, wird auch im Moment komplett in der Blase geführt. Und es wird auch nicht, auch die Diskussion, die ich hier gehört habe dazu, es wird immer gesagt, wir können das heilen, unsere Patienten und meine Patienten in New York City. Können $500, das kostet jetzt nur noch $500, das Wegovy, da sind die bereit, das selbst zu zahlen. Das finde ich schön, aber das hat natürlich für den Landarbeiter im Mittleren Westen überhaupt gar keine Konsequenz. Und wir sollten da sehr aufpassen, wie wir damit umgehen und wie wir das vielleicht gerechter verteilen.
Aber für alle, die jetzt zuhören, sie fragen, Jesus, was soll ich denn jetzt machen? Also hast du vielleicht zum Schluss noch so einen ganz simplen Tipp? Uns hören ja Menschen zu im deutschsprachigen Raum, auch hier in den USA. Was sollen wir in Zukunft mehr essen? Was sollen wir weniger essen? Was würdest du sagen?
Also ich denke, dass man erstmal sollten wir uns viel mehr bewegen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Es gibt ja auch da diese Extreme, wie diese wahnsinnige Fitnessbewegung, wo es auch wieder um die Selbstkasteiung fast geht. Das muss nicht sein. Man sollte sich gesund viel bewegen.
Und ja, da habe ich aber, glaube ich, manchmal auch den Eindruck, also gerade als jemand, der jetzt in New York lebt, dass die Menschen auch deswegen so viel mehr ins Gym gehen dort, weil sie einfach wissen, dass die Gesundheitsversorgung weniger wird und auch teurer wird.
Ja, das ist alles eine gute Strategie. Es gibt natürlich auch die Typen, die nennen wir die Weekend Warrior, die die ganze Woche über nichts machen und dann am Wochenende zweimal im Block laufen und sagen, jetzt habe ich es mir aber auch verdient und dann irgendwie noch mehr essen. Der Nettoeffekt ist eher schlecht. Und was wir aber tatsächlich machen sollten, auf deine Frage nochmal, wir sollten gesünderes Essen essen. Wir sollten darauf achten, wenig raffiniertes Essen zu essen. Es gab eine Initiative von Michelle Obama, die ja in der Schule dafür gesorgt hat, dass die Schulspeise sich verändert. Mehr Äpfel, mehr Früchte, mehr Gemüse. Die Idee dahinter ist, es war eine super Initiative, die auch sehr viele Nachahmerinnen und Nachahmer gefunden hat. Die Idee dahinter ist natürlich die, dass die Kinder nach Hause gehen und sagen, Papa, ich möchte jetzt eigentlich keinen McDonald's, ich möchte jetzt auch mal einen Apfel, kauf doch mal einen Apfel. Das war die Idee, oder Mama. Und das hat auch, da gibt's auch Daten dazu, dass das funktioniert hat. Wir sollten tatsächlich in die Richtung gehen, dass wir vor allen Dingen unseren Kindern besseres Essen anbieten, dass wir besseres Essen, also nicht raffiniert, sondern tatsächlich Früchte, Gemüse, Kartoffeln und so weiter. Und dass wir auch, wenn wir Fleisch essen, wir sollten viel weniger Fleisch essen. Und wenn wir Fleisch essen, sollten wir darauf achten, dass es eine, ich setze es mal in Anführungsstrichen, gute Herkunft hat. Also eine verantwortungsvolle Tierhaltung. Da gibt es ja mittlerweile die Ampel.
Hast du dir und deiner Familie da bestimmte Regeln auferlegt? Also, oder wie macht ihr das so im Alltag? Oder wie machst du das, sehr, sehr viel reist?
Also ich versuche das beizubehalten. Ich hab das große Glück, dass wenn ich reise, dass wir häufig, auch wenn wir irgendwie mit befreundeten Unternehmen unterwegs sind, also sowieso relativ gut essen gehen, wo ich mir auch manchmal denke, wenn ich mir überlege, was so ein Essen kostet, das ist eigentlich der totale Wahnsinn. Zu Hause haben wir, wie ich ja schon gesagt habe, immer drauf geachtet. Da haben wir sehr stark darauf geachtet, dass wir diesen Regeln folgen. Wir haben das große Glück, dass beide unsere Kinder viel lieber Früchte gegessen haben. Ob das jetzt Lernen am Modell war oder ob das aus ihnen selbst kommt, sowas hat auch genetische Komponenten. Und was, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt ist, ein sehr gutes Verhältnis zu ihrem Körper entwickelt haben und auch darauf, auf ihren Körper aufpassen. Was du eben sagtest, dass die Leute sagen, auch aus ökonomischen Gründen, ich gehe lieber häufig ins Gym, damit ich später nicht krank werde. Und diese Prävention fängt halt ganz früh an. Und das haben wir vielleicht geschafft. Und dann muss ich wieder auf meine Frau verweisen, die auch Ärztin ist, dass wir das geschafft haben, dass die Kinder das verstanden haben und das jetzt auch weiterleben. Und man muss dazu auch immer wieder sagen, das ist mir ganz wichtig, sozioökonomisch, von unserem sozioökonomischen Status war das für uns relativ einfach.
Ja, also ich habe den Eindruck, wenn wir in die Zukunft unserer Ernährung denken, müssen wir darüber nachdenken, dass wir in Zukunft sehr, sehr viel mehr Geld für Ernährung ausgeben.
Genau, oder Ernährung, gute Ernährung günstiger machen. Das ist, glaube ich, wenn du
Wie soll das gehen?
Eine der Möglichkeiten wäre, und da gibt es, ist natürlich in den USA, wäre das überhaupt nicht durchsetzbar. Aber in europäischen Staaten, die ein ganz anderes Sozialgefüge haben, eine ganz andere Tradition, auch wenn es darum geht, wie man solche Sachen lenken könnte, es wäre durchaus möglich, den biologischen Anbau, den wirklichen biologischen Anbau stärker zu fördern und damit letztendlich das Endprodukt günstiger zu machen. Es wäre möglich, die Tatsache, dass große Discounter die Preise diktieren und damit auch Ökolandbau sehr schwierig machen mittlerweile, dass man das politisch regelt. Ich denke, diesen Eingriff sollte man tatsächlich erwägen. Es geht letztendlich immer darum, und das ist...
Du kriegst ja jetzt schon Öko bei den Discountern in Deutschland, ne?
Also richtig, oder Bio. Aber das Problem ist, dass du das natürlich auch zu Recht günstigen Preisen bekommst, aber es braucht ja nicht viel Fantasie, sich zu überlegen, warum das so günstig ist. Ja, und am Ende zahlt dafür natürlich wieder der Milchbauer das Problem oder was auch immer da biologisch hergestellt wird. Das Problem kennen wir doch schon seit vielen Jahrzehnten. Ja, und die EU hat ja zum Beispiel die Milchüberproduktion mit Milliarden über viele Jahrzehnte subventioniert. Das war eine ähnliche Idee, beziehungsweise ein dirigistischer Eingriff. Wir müssen einfach sagen, wenn wir unsere Gesamtbevölkerung gesünder machen wollen, ist das ein medizinisches Problem? Das ist eine Frage, das ist ein Bildungsproblem, die Leute auszubilden und da auch wirklich Kampagnen laufen zu lassen. Und zwar das Ganze auch so aus der grünen Ecke rauszuholen, wo es teilweise ja monopolisiert und auch radikalisiert wurde, was natürlich dann im anderen Teil des Spektrums immer die Möglichkeit gegeben hat, dagegen zu polemisieren. Ich denke, wir brauchen basierend auf den Daten, die wir haben und dem Verständnis, was wir jetzt haben, eine neue gesellschaftliche Idee davon, wie wir unsere Gesamtgesellschaft gesünder machen können. Weil ich sehe es nicht ein, dass wir hier einen Unterschied haben zwischen Leuten, die sich gesunde Ernährung leisten können und Leuten, die es nicht können, weil die Familien inklusive der Eltern und der Kinder, die sich das im Moment nicht leisten können, haben genau dasselbe Recht, gesund zu leben wie wir. Und das ist, glaube ich, ein großer gesellschaftlicher Auftrag. Und diese Diskussion müssen wir haben und die führen wir nicht mal ansatzweise.
Letzte Frage, Steffen, denn du bist, glaube ich, schon fast auf dem Weg zum Flughafen.
Ich bin auf dem Weg zum Flughafen.
Zurück von der South By in deine Welt als Medizinprofessor und Unternehmer und natürlich auch Papa. Ich fand das super spannend jetzt, wie du erzählt hast aus diesen drei Welten, wie du in die Zukunft dessen guckst, was wir essen und wie wir uns ernähren und wie wir hoffentlich gesünder werden können, ohne uns jede Woche eine Spritze reinzujagen. Ich habe hier so eine Frage mitgenommen von den Marktforschern von Ipsos, mit denen ich ja auch einen Live-Podcast aufgenommen habe. Ich habe den Marktforscher gefragt, der das ganze Jahr Menschen befragt, hast du so eine Art Lieblingsfrage? Und er hat gesagt, ja, ich frage vor allem Menschen, die viel Verantwortung haben, gerne, wenn du an die nächsten 5 bis 10 Jahre denkst, für welchen Trend, den es heute gibt, hättest du gerne eine sogenannte Trendlinie? Also wüsstest du gerne jetzt schon, wie der sich entwickelt? Weil man dann eben Menschen zwingt, ein bisschen in die Zukunft zu denken und ein bisschen sich auszusuchen, ja, was ist eigentlich das, wo ich glaube, das am relevantesten wird. Deswegen haue ich dir jetzt diese nicht so ganz leichte Frage am Schluss noch hin und sage, lieber Steffen, wenn du jetzt an die nächsten Jahre denkst, was ist es, wo du gerne wissen würdest, wo sich die Dinge hin entwickeln?
Ja, das ist immer eine gute Frage. Vor 2 Jahren hätte ich noch über die Firmen gesprochen, die Prinzipien dahinter stecken, weil mir das sehr viel Spaß gemacht hat, weil ich damit wissenschaftlich und auch sonst ein tolles Leben geführt habe bisher und dass ich das auch sehen möchte, dass das erfolgreich wird. Das ist aber eigentlich fast ein bisschen in den Hintergrund getreten. Natürlich ist das, woran ich tagtäglich arbeite. Aber wenn du nach den großen Trends fragst, dann führt mich das eigentlich zurück in noch weiter in meine Vergangenheit. Ich habe in Lübeck studiert und wir sind damals mit weißen Flaggen, auf denen ein grünes E war, nach Flensburg gefahren und haben uns da einen Schlagbaum nach Dänemark gestellt und haben gesagt, dass dieser Schlagbaum noch eigentlich weg müsste. Das war so eine Bewegung damals, die europäische Idee sehr stark befördert hat. Und ich glaube, das versteht heute keiner mehr, wie wertvoll dieses Europa ist, das wir gebaut haben. Und ich glaube, dass wir im Moment aus eigentlich nicht so schönen Gründen, nämlich aufgrund des Wahnsinns, der hier auf dieser Seite des Atlantiks gerade passiert, dass wir, und das ist wieder parallel zu dem, was unsere kanadischen Freunde oder meine kanadischen Mitbürger sozusagen veranstalten, dass wir als Europäer das auch machen sollten. Dass wir als Europäer uns wieder darauf besinnen sollten, wie gleich wir doch eigentlich sind, wie ähnlich wir zumindest sind, wie stark wir kulturell verwurzelt sind und dass wir diesen Kontinent, seine Freiheit und seine Werte verteidigen und dass wir, glaube ich auch, und da muss man jetzt wirklich uns auch als Deutsche wahrnehmen, dass wir als Deutsche verstehen, dass wir bei aller historischen Vorsicht, bei allem historischen Ballast die Pflicht haben, dort auch zu führen, zusammen mit den Franzosen. Und ich habe viel Zeit meines Lebens in Frankreich verbracht. Ich liebe dieses Land. Ich finde das einen fantastischen Partner. Die Geschichte hat das gezeigt und ich hoffe, dass das wieder funktioniert und dass wir in den 5 Jahren, war glaube ich dann eine Spanne, dass wir in 5 Jahren auf ein starkes Europa gucken, auch ein militärisch stärker bewaffnetes Europa. Ich habe das immer mein ganzes Leben für wesentlich gehalten. und dass wir mit einem europäischen Selbstbewusstsein, mit Partnern wie den Kanadiern, ich halte eine enge Assoziation der Kanadier an die EU für eine sehr, sehr gute Sache. Ich glaube auch, dass das jetzt sich noch verstärken wird, wenn die Absatzmärkte in den USA wegbrechen, werden die Kanadier sich noch stärker an die EU richten. Es gibt das CETA-Abkommen, es gibt ein Freihandelsabkommen zwischen diesen beiden Wirtschaftsblöcken, das ist, die Strukturen sind alle da und ich glaube, da kann etwas Tolles, Neues entstehen und dass wir eine selbstbewusste Gruppe von Staaten erhalten und vielleicht auch ganz neu definieren, die uns ernährungstechnisch, aber vor allen Dingen auch für alles andere eine lebenswerte Heimat bieten.
Also eine Trennlinie auf Europa oder auf die kanadisch-europäische Freundschaft hättest du gerne, wie die sich in den nächsten Jahren weiterentwickelt?
Ich bin mir relativ sicher, dass das eine gute Prognose hat, denn ich lebe das ja auch.
Das stimmt. Und du bist auf dem Rückweg und ich bin dir so dankbar, dass du als sehr, sehr höflicher deutscher Kanadier gesagt hast, dann setzen wir uns eben zum Frühstück hin, statt abends zum Live-Podcast in die Bar und sprechen miteinander. Es war ein ganz anderes Gespräch als gestern, wo wir das Publikum da hatten und es hat mir aber noch mal viel mehr Spaß gemacht, jetzt mit dir zu frühstücken.
Mir auch. Ich habe gedacht, wenn wir das jetzt normal machen, ist es gar nicht schlimm, weil das hat ja schon beim ersten Mal echt Spaß gemacht und das war jetzt auch wieder so. Kann ich nur zurückgeben.
Und die, die gestern dabei waren, die hatten ihren Podcast. Jetzt habt ihr Steffen hören dürfen und Steffen, ich hoffe, das war nicht das letzte Gespräch, weil was du machst, ist so wichtig und so faszinierend. Und es ist so spannend, von dir zu lernen. Also vielleicht dürfen mal welche, die jetzt hier zuhören, zu dir in die Vorlesung kommen oder sich mal anmelden, wenn du eine noch größere Studie machst. Das fände ich alles super spannend. Und vor allem wünsche ich dir natürlich, dass dir und deiner Familie, dass ihr gesund bleibt und das transatlantische Leben dir weiter Spaß macht. Und dass wir weiter Freunde bleiben, auch wenn du in Toronto lebst und ich in New York und wir nicht da auseinanderdriften.
Naja, wir haben andere übergreifende Sachen, die uns das verschmerzen lassen, dass du in den USA lebst. Das kriegen wir schon hin.
Vielen, vielen Dank, Steffen.
Ich danke dir.